Das haben Ghost Dog, Forrest Whitaker, Gustavo Fring, Giancarlo Esposito und ich gemeinsam. Wir sind alle in der neuen Ausgabe vom Deadline Filmmagazin vertreten. Die beiden gaben Interviews zu Godfather of Harlem. Weitere gibt es zu Pelikan Blut, Green Land und Shadow in the Cloud. Außerdem die große Titelstory zu Mortal Kombat mit Set-Bericht und weiteren Interviews. Das und vieles mehr gibt's in Ausgabe 86 von Deadline, meinem liebsten Filmmagazin und meine Herzenskooperationspartner. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Hey, mein Name ist Nicolas Pusse, herzlich willkommen zur 5. Folge Schauplatz. Es gibt heute keine Zeit zu verlieren, denn die Episode wird pickepacke voll sein mit einzigartigen Gastbeiträgen. Die Fortsetzung der großen Musikfilmrevue ist heute angesagt und wer Teil 1 noch nicht gehört hat, möge gerne jetzt zum 3. Schauplatz skippen, wo ich auch am Anfang den Versuch angestellt habe, verschiedene Arten von Musikfilmen einzuordnen, zu unterscheiden und zu kategorisieren. Nachdem Teil 1 dominiert war von Freunden und Bekannten, habe ich jetzt auch Künstlerinnen und Autorinnen und meinen liebsten Konzertbooker angefragt, weil ich Fan ihres Schaffens bin. Dazu kommen noch meine beiden besten Freunde, auf die definitiv eine breitere Öffentlichkeit aufmerksam werden sollte. Songwriterin Anna River und Musikjournalist Rinko Heidrich, der schon in der Premierenfolge mitwirkte. Ich bin extrem glücklich über die zahlreichen Zusagen und ein Potpourri aus ausgezeichneten Einsendungen erwartet euch gleich. Im Gegensatz zu Teil 1 wird eine Gästin über mehrere Filme sprechen und eine Abhandlung ist mehr Analyse als Lobhudelei, aber deshalb nicht minder spannend, im Gegenteil. Gerade in der jetzigen Zeit ohne Kino und Konzertbesuche ist es Balsam für die Seele und besonders wohltuend, sich mit so angenehmen und inspirierenden Menschen auszutauschen und mit ihnen einzutauchen in eine kleine Welt der Zerstreuung und Inspiration. Danke an das schöne Feedback, den Zuspruch und die Unterstützung von vielen Freunden und auch mir unbekannten Menschen und von meinem wundervollen Arbeitgeber Zoopalast. Auch nochmal ein riesiges Dankeschön an Linus Volkmanns warme Worte in seinem Musikexpress-Blog. Von jemand anderem gab es auch eine schöne kleine Lobeshymne in den Apple Podcast Rezensionen und nach einem kleinen Austausch bin ich sehr erfreut, dass er die große Musikfilmrevue eröffnet. Dirk Böhme von Byte FM, auch als Lenny Berger aktiv bei Instagram und Letterboxd, spricht gleich über 24-Hour Party People. Dirk war, wie gesagt, der erste Außenstehende, der meinem Podcast ein Feedback gegeben hat. Und das war eben glücklicherweise derart positiv, dass wir in Kontakt getreten sind. Bei Letterboxd schreibt er hervorragende Kritiken und beim Radiosender Byte FM moderiert er die Sendung Verstärker. Er widmet sich einem auch meiner liebsten musikalischen Filme, definitiv aber demjenigen mit der lustigsten Anfangssequenz. Vorhang auf für Dirk Böhme.
Hallo, Dirk Böhme hier von der Musiksendung Verstärker bei Byte FM. Danke, dass ich was über meinen liebsten Musikfilm erzählen darf. Es handelt sich um den Film 24-Hour Party People von Michael Winterbottom. Das ist nicht nur mein liebster Musikfilm, sondern einer meiner liebsten Filme überhaupt. Was man schon daran merkt, dass das, glaube ich, der einzige Film ist, von dem ich die DVD zweimal gekauft habe, weil die erste abgenudelt war. Den habe ich so oft gesehen. Ich liebe diesen Film und das liegt natürlich auch daran, dass ich das Thema des Films vor allem liebe. Das ist der Film über das Factory Records Label und seinen Gründer Tony Wilson aus Manchester, also behandelt sozusagen die Post-Punk-Ära in Manchester und dann eben auch das, was danach kam, also in den 80er Jahren dann Rave und Bands wie Joy Division und Happy Mondays werden sehr prominent in diesem Film behandelt. Es ist aber kein ganz traditioneller Musikfilm, sondern der ist irgendwie auch als Farce inszeniert mit surrealen Elementen. Also es gibt Zum Beispiel eine Szene aus der Vogelperspektive, wo so Tauben so Angriffe fliegen, mit Wagner-Musik begleitet und ein UFO kommt drin vor und sogar der liebe Gott. Also das ist auf jeden Fall kein traditionelles Biopic, schon gar nicht von Tony Wilson, obwohl es um ihn geht. Gespielt wird Tony Wilson von Steve Coogan, dem bekannten und beliebten britischen Schauspieler und Komödianten, und er spielt den Tony Wilson eben als irgendwie auch tragische, nerdige, größenwahnsinnige Figur. Tony Wilson war auf jeden Fall, also der echte Tony Wilson, auf jeden Fall größenwahnsinnig. Aber das hat ihn eben auch dazu gebracht, sein Ding so durchzuziehen und deswegen Bands wie Joy Division groß zu machen auf seinem Label. Aber halt auch Bands, die nicht so erfolgreich waren, trotzdem zu veröffentlichen wie A Duty Column oder A Certain Ratio. Das waren so Bands, die er eben auch toll fand. Joy Division spielen trotzdem eine große Rolle im Film und das finde ich auch mit die stärksten Szenen. Also die Anfänge von Joy Division, dann auch der tragische Selbstmord von Ian Curtis und so, das kommt alles drin vor. Auch viel besser dargestellt, wie ich finde, als dem eigentlichen Joy Division Biopic Control von Anton Corbin, der mir nicht so gut gefallen hat. Auf jeden Fall, so im ersten Drittel geht's viel um Post-Punk und Joy Division und auch den Produzenten Martin Hannett. Zum Beispiel, der im Film auch gespielt wird von Andy Serkis, der ansonsten ja auch Gollum dargestellt hat bei Herr der Ringe. Martin Hannett jedenfalls war auch so eine drogensüchtige, alkoholkranke, irre Produzentenpersönlichkeit, der aber eben auch den einmaligen Sound von Joy Division zu verantworten hat, die ja eher so als Punkband ins Studio gegangen sind, der denen aber dann so einen metallischen, futuristischen Sound verliehen hat, der ja bis heute bahnbrechend ist und das ganz toll auch gezeigt, die Aufnahmen von Martin Hannett mit Joy Division und dann auch Martin Hannett mit Happy Mondays. Später den drogenverrückten Partyjungs, die auch wahnsinnig gut dargestellt werden im Film. Ja, ihr merkt schon, ich nerde hier total rum, aber ich liebe halt sowohl die Musik als auch, wie es dargestellt ist im Film. Es ist auch total unterhaltsam. Geht auf jeden Fall ja um die komplette Zeit des Factory Records Labels von 1978 bis 1992. Also es fängt an mit einem Konzert der Sex Pistols, das Tony Wilson besucht hat und total begeistert ist von Punk, wie halt alle anderen auch, die damals da waren. Und es endet mit dem finanziellen Kollaps, weil die Happy Mondays ihre Aufnahmen auf Barbados, glaube ich, auf irgendeiner Karibikinsel, eigentlich eher im Drogensumpf verbracht haben und keine Vocals aufgenommen haben. Also sie kommen wieder zurück und es gibt nur so Demobänder ohne Gesang, obwohl dann schon Millionen von Pfund den Bach runtergegangen sind. Und deswegen musste dann Tony Wilson auch sein Label verkaufen an London Records. Das ist das Ende des Films. Es geht aber auch um die Clubszene in Manchester, denn Tony Wilson hat auch die Hacienda gegründet, den weltberühmten Club in Manchester. Und das ist auch fantastisch dargestellt. Es kommen im Film auch tatsächliche Personen der Zeit vor. Tony Wilson selber ist ganz kurz zu sehen, aber auch ja ein Typ von den Happy Mondays spielt eine kleine Rolle. Der Sänger der Inspiral Carpets ist zu sehen und auch von den Stone Roses der Schlagzeuger ist zu sehen. Und Mark E. Smith hat auch einen ganz kurzen Auftritt. Mark E. Smith von The Fall, der steht in der Schlange. Der spielt sich aber selber. Was an dem Film auch einfach toll ist, ist ja der Stil. Es ist so verwackelte Kamera mit grobkörnigem Filmmaterial. Also es wirkt total realistisch. Und dann wird auch eben mit diesem rauen Umgangston aus Manchester miteinander gesprochen. Also bitte niemals diesen Film in der deutschen Synchronfassung sehen. Ich weiß, das ist auch so ein Arschloch-Argument, immer so, immer den Film im Original gucken und so, aber ich kann mir vorstellen, ich habe den, glaube ich, auch nie auf Deutsch gesehen und ich will es auch nie, denn das Original ist einfach so wahnsinnig gut. Schaut's halt mit Untertiteln, wenn es geht. Was mir auch gut gefällt, ist, dass der Film eben oft auch die vierte Wand durchbricht. Also wird uns immer klar gemacht, dass wir es hier mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun haben, nämlich Tony Wilson, dem größten wahnsinnigen Labelboss von Factory Records. Also 24-Hour-Party-People von Michael Winterbottom ist mein liebster Musikfilm. Und damit zurück ins Funkhaus.
Vielen lieben Dank. Weiter geht's mit Joachim Hentschel. Ihn kenne ich wegen unserer gemeinsamen Liebe für eine bestimmte Art von TV-Formaten. Vom Namen her kannte ich ihn aber bereits viel länger durch seine langjährige Tätigkeit beim Rolling Stone. Mittlerweile ist er freier Journalist und schreibt vor allem für die Süddeutsche und er ist der absolute Experte auf dem Gebiet der 90er Jahre Popkultur. Empfohlen sei die Folge des Podcasts Never Forget mit ihm und vor allem auch sein Sachbuch zum Thema Zu geil für diese Welt. Hier kommt Joachim Henschel über den Film Blumen ohne Duft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Joachim Henschel. Ich bin Journalist und Autor, wohne in Berlin und es gibt viele Musikfilme, die ich in diesem Rahmen gerne vorstellen würde, aber ich habe mich für einen ganz bestimmten entschieden, weil er relativ unbekannt ist und weil ich selber ihn auch vor vielen Jahren eher durch Zufall entdeckt habe und mich damals gefreut hätte, wenn ihn mir jemand empfohlen hätte. Der Film heißt Beyond the Valley of the Dolls. Er wurde 1970 veröffentlicht, hat deswegen auch, weil es in dieser Zeit, glaube ich, geradezu Ehrensache war, dass englischsprachige Filme bescheuerte deutsche Titel bekommen, den deutschen Titel Blumen ohne Duft. Und das Bekannteste an ihm ist wahrscheinlich sein Regisseur, nämlich Russ Meyer, der vor allem dafür bekannt ist, ich spreche jetzt das aus, was wahrscheinlich alle denken, dafür, dass er Frauen mit großen Brüsten vor die Kamera gestellt hat, oben ohne, und sie dazu gebracht hat, auf und ab zu hüpfen oder durch die Wüste zu rennen in Zeitlupe und solche Sachen. Das stimmt natürlich, das findet man in sehr, sehr vielen Filmen aus Russ Meyers klassischer Periode. Ich selber finde aber, dass das ein bisschen sein Genie als Autorenfilm, und das meine ich jetzt ganz ernst, ein bisschen unterverkauft, weil Russ Meyer gleichzeitig auch ein großer Meister des absurden Kinos war, des absurden Witzes, teilweise auch der politischen Aussagen und vor allem technisch von der Inszenierung her und von seinen Bildern her Filme hat, die durchaus mit der 60er und 70er Avantgarde mithalten können, meiner Meinung nach. Beyond the Valley of the Dolls wiederum ist ein Spezialfall, weil das der einzige Film ist oder das einzige Mal, dass Russ Meyer in seiner Karriere für ein großes Studio gearbeitet hat. Also der Rest seiner Filme waren Independent-Filme, mit denen er aber sehr, sehr viel Geld verdient hat. Relativ kurz bevor Beyond the Valley of the Dolls gedreht wurde, nämlich mit zum Beispiel mit dem Film Vixen. Ich weiß, das ist natürlich Vixen, das V-I-X-E-N, also Füchsin. Ein Film, der 1968 70.000 Dollar Produktionskosten gekostet hat und 6 Millionen Dollar Ertrag eingespielt hat in den Independent-Kinos, natürlich auch in den Bahnhofskinos, weil das tatsächlich einer von den Filmen war, in denen eine nackte Frau mit großen Brüsten durchs Bild lief. Das ist natürlich den großen Studios nicht unbemerkt geblieben. Und 20th Century Fox war damals auf der Suche nach einem Gegenpart zu dem auch sehr preiswert und independent geshooteten Film Easy Rider, der aber auch sich zu einem großen Kassenmagneten entwickelt hatte. Und Fox wollte da quasi so ein eigenes Pendant dagegen stellen. Und Russ Meyer war eben bekannt als jemand, der mit relativ wenig Geld relativ große Effekte erzielt. Um diesen Effekt noch zu verstärken, hat man ihm dann eben auch noch so eine Art Franchise in die Hand gegeben, weil Valley of the Dolls, das Tal der Puppen, 3 Jahre vorher ein großer Kassenhit gewesen war. Also die Verfilmung so eines schmonzettigen Hollywood-Romans. Der Film ist auch nicht besonders gut, aber man dachte sich, das ist so eine Franchise, auf die man noch was draufsetzen kann. Und übergab dann Russ Meyer quasi ein Budget, was er in seinem Leben noch nie gesehen hatte, was aber nicht dazu führte, dass er jetzt losging und allerhand Hochkaräter dafür einstellte, sondern er arbeitete wirklich ganz genauso, wie er es kannte. Verpflichtete den damals noch sehr, sehr jungen und relativ unbekannten Filmkritiker Roger Ebert. Wir alle kennen ihn mittlerweile, wir kennen den Ruhm, den er seither erlangte, als Co-Drehbuchautor, castete Schauspieler genau in den Kreisen, in denen er bisher auch seine Schauspieler gecastet hatte, nämlich Playboy-Playmates, so ein bisschen abgehefterte Theaterschauspieler, Nachwuchskräfte. Es gibt in diesem ganzen Film also keinen einzigen richtigen Star. Trotzdem sind natürlich viele von denen, wenn man diesen Film sieht, werden die zu eigenen kleinen Stars. Vor allem der männliche Hauptdarsteller. Leider ist mir gerade sein Name entfallen. Ich habe mir das jetzt nicht bereitgelegt. Junger, sehr, sehr prägnanter, mit britischem Akzent Shakespeare deklamierender irrer Partyhengst, von dem auch dieses berühmte Zitat stammt, oder dieser berühmte Ausspruch im Film, "This is my happening and it freaks me out." Ein Satz, an den sich viele erinnern, die aufmerksam die Austin Powers Filme von Mike Myers gesehen haben, weil er nämlich genau diesen Satz in einem Austin Powers Film zitiert und auch sagt, dass die Partyszenen aus Beyond the Valley of the Dolls vieles in Austin Powers inspiriert haben. Und das gibt auch schon so eine gewisse Idee davon, was man bekommt, wenn man diesen Film sieht. Also eine irre Mixtur aus total Soap-Opera-haften, sehr, sehr schmonzettigen Szenen, weil Russ Meyer natürlich kein wirklicher Künstler des Dialogdramas irgendwie war. Dazu aber dann krasse Bilder, tolle Einfälle, wie zum Beispiel ein Monolog einer Frau, die erzählt, in welchen verschiedenen Autos sie schon Sex auf dem Rücksitz hatte und dazu dann immer diese Autos eingeblendet werden in immer krasseren Close-ups und diese Frau sich auch in so einen fast orgiastischen oder orgasmatischen Monolog hineinsteigert. Das heißt, es ist kein wirklich richtig guter Film, das muss man dazu sagen, aber er hat absolute Höhepunkte und er hat auch eine relativ dünne Geschichte und hier kommen wir zum Thema Musik. Weil es ist die Geschichte einer Frauenband von der Ostküste, die sich irgendwann mal in ihren Bandbus setzt und an die Westküste fährt, um in Hollywood zu profitieren. Einerseits von der Nähe des Jetset und andererseits auch eben von der immer noch, auch im Jahr 1970, immer noch heiß glühenden Hippie-Kultur. Es ist natürlich eine Rise-and-Fall-Geschichte. Sie werden bekannt, dann stürzen sie ab. Es gibt persönliche Dramen. Das könnt ihr euch alles angucken. Die Geschichte ist nicht besonders toll, aber neben dieser teilweise völlig over the top gehenden Inszenierung sind natürlich auch die Lieder sehr, sehr toll. Der Mann, der die geschrieben hat, Stu Phillips, ist mir persönlich als Filmkomponist jetzt nicht so besonders bekannt, anderen Leuten vielleicht, Spezialisten. Und er hat für diesen Film eine Menge an ganz, ganz tollen Songs geschrieben, richtigen Ohrwürmern, die man spätestens, wenn man diesen Film ein- oder zweimal gesehen hat, nicht mehr aus dem Kopf rausbekommt. Also wenn ihr einen Einstieg haben wollt in diese Welt des Filmes, könnt ihr mal gucken. Einiges davon gibt es auf YouTube, kann man angucken und hören. Die fiktive Band, die für den Film eben gegründet wurde, heißt The Carrie Nations. Die besteht im Film eben aus diesen Playboy-Models. Im Studio haben dann natürlich andere Musiker gespielt, Musikerinnen und Musiker. Und auch die Vocals sind natürlich von einer professionellen Sängerin. Das ist richtig, richtig toll. Ganz großartiger Soundtrack. Das Lustige oder sagen wir mal die bittere Ironie bei diesem Film ist, natürlich hatte das Studio damals eine Bitte oder eine Forderung an Russ Meyer. Also sollte auf keinen Fall ein X-Rating bekommen. Also ein Rating wegen zu viel Sex oder zu viel Nacktheit, das den Film eben dann eben in diese Bahnhofskinos zurückschicken würde, in denen Russ Meyers eigene Filme liefen, also seine selbstproduzierten Filme. Und das war die Bedingung, um diesen Film eben groß vermarkten zu können. Russ Meyer hat sich daran gehalten. Es ist in diesem Film relativ wenig Nacktheit, ein ganz klein bisschen, aber wirklich nur wenig. Aber stattdessen, damit dieser Film nicht so langweilig wird, hat er dann eben relativ viel Blut und relativ viel Gewalttätigkeit da reingesetzt. Und am Ende bekam dieser Film dann eben doch ein X-Rating, weil er zu blutig ist. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Es gibt auf jeden Fall eine grandiose Szene, wo jemand mit einem Dolch, mit so einem Degen enthauptet wird. Und genau in dem Moment, wo der Kopf runterfällt, die 20th Century Fox Fanfare als Musik dazu ertönt. Also quasi dann doch noch so ein kleiner, versteckter, kritischer Hinweis oder so ein Kommentar, den Russ Meyer Richtung Hollywood abgesendet hat. Es hat nichts geändert, der Film wurde ein Flop, hat sich dann, wie ja so oft bei solchen Geschichten, über die Bahnhofskinos und die Midnight-Movie-Shows und so eine Art Kultfaktor doch noch zum Publikumsliebling entwickelt. Man kann ihn auch, glaube ich, relativ leicht bekommen. Es gab vor wenigen Jahren mal eine deutsche DVD-Ausgabe, die wirklich sehr gut ist. Blumen ohne Duft heißt er da, wie gesagt. Und es ist von seiner musikalischen Qualität, die man auf dem Soundtrack auch hören kann, bis zu der Art und Weise, wie Musik, Party und dieses Paisley-Lebensgefühl, wie das da umgesetzt wird, wirklich grandios gemacht. Und ganz, ganz große Empfehlung von mir.
Merci beaucoup. Von meiner ersten Gästin habe ich zum ersten Mal im Mitverachtung-Podcast gehört. Ihre Debütsingle Wave Boy hat mich dann dermaßen geflasht, als ich sie zum ersten Mal zwischen Berlin und Saarbrücken im Nachtbus hörte, dass ich sie vor Begeisterung ungefähr die ganze Fahrt weiter im Dauerrepeat hörte. Der 3-2-Einzähler in der Demo-Version verwirrt mich bis heute. Ihre 2019er EP Gruftpop macht mich noch vorfreudiger auf das hoffentlich bald erscheinende Album, genau wie das Feature beim Search You Song Nie Mehr, das ein bisschen in eine andere musikalische Richtung geht. Lustigerweise waren wir auch schon in zwei aufeinanderfolgenden Episoden Gäste beim fabelhaften Musikpodcast Studio Stenger unseres Kumpels Daniel Stenger. Außerdem wurde ich durch sie erstmals aufmerksam auf die Band Die Kerzen, die ich dann wenige Tage später beim Konzert der Gruppe Botschaft und einem erinnerungswürdigen Saufabend kennenlernen durfte. Nicht ohne zu erwähnen, dass ich doch kurz vorher von dieser Mia Morgan schon von ihnen hörte. Wir sind übrigens beide auch Angels, also Fans von Charlie XCX, und wenn ich mich recht entsinne, war sie auch beim Astra-Konzert 2019. Ich war aber ein zu schüchterner Fanboy, um sie anzusprechen. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sie was von dem Kubikmeter Konfetti abbekommen hat, das ich verteilte. Mia spricht über die Verfilmung eines meiner Lieblingsbücher, The Dirt. Den Vergleich Buch und Film finde ich generell übrigens immer ein bisschen schwierig und wenig zielführend. In dem Fall kann ich auf jeden Fall beides empfehlen, und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit ihrem Beitrag.
Als ich 18 war, hatte ich eine kurze, aber sehr intensive Hair-Metal-Phase, weil ich gedacht habe, dass das ganz bestimmt niemand sonst cool findet. Und als Jugendliche will man ja immer unbedingt irgendwas cool finden, was sonst keiner cool findet. Und ich glaubte, das in Hair-Metal gefunden zu haben, und habe dann Def Leppard-CDs und Bon Jovi-CDs von meinen Eltern geklaut und unter der Dusche gehört auf meinem hellblauen CD-Player. Mitgesungen und dann irgendwann auch Rock of Ages geschaut, die Verfilmung von dem Musical. Um diesen Film geht's hier aber nicht. Rock of Ages hat mir aber für immer irgendwie so einen Softspot für Hair Metal gedrückt und vor allen Dingen auch für Song-Mashups, sei an dieser Stelle erwähnt. Es gibt in dem Film ganz viel, dass so bekannte Songs aus dieser goldenen Ära des Hair Metals zu einem Mashup geschrieben wurden und dann dort als Duett oder Kanon vorgetragen werden. Und das liebe ich bis heute, vor allen Dingen auf Konzerten, wenn eine Band erst einen eigenen Hit spielt und dann merkt man, oh, der geht gerade in einen anderen Song über, und dann kommt ein geiles Cover und dann ist es so ein geiles Song-Mashup. Gibt auch auf TikTok so ein Mädel, eine Produzentin, die das macht, und die Trope ist halt praktisch, what if Künstlerin 1 wrote Song von Künstlerin 2, zum Beispiel what if Grimes wrote Toxic by Britney Spears, und dann halt ein Mashup aus den beiden Songs, und es ist dann so Kill wie Mame von Grimes und Toxic von Britney Spears zusammengemischt, und das ist so toll. Was es auch auf TikTok gibt, ist ganz viele Jugendliche, die Hair Metal mögen und sich so anziehen und so geben und auch Bands gründen, mit denen sie dann so Musik spielen, wie eben in der goldenen Ära des Hair Metal. Und es war mir vorher gar nicht bewusst. Ich habe ja selber mit 18 irgendwie gedacht, dass ich die einzige Person bin, die Hair Metal so geil findet. Und als mir das gerade so bewusst wurde, spülte mir Netflix dann The Dirt auf die Startseite. Und man hätte ja schon in der Vorschau erahnen können, was der Film für eine wilde Fahrt ist. Und ich liebe Filme, die bunt sind, und ich liebe Filme, die laut sind, und ich liebe Filme, die einfach gut unterhalten und die irgendwie so ein bisschen Grenzen drücken, ohne dass es natürlich problematisch ist. Und The Dirt ist so ein Film. Ist natürlich kein A24-Meisterwerk mit Tiefgang. Und ich muss sagen, ich bin so eine Person, ich habe immer so ein bisschen Komplexe, weil ich so artsy Filme nicht so mag, sondern weil ich eben lieber irgendwie lustige, dämliche, gorige Filme mag oder halt zum 100. Mal Clueless oder Jennifer's Body schaue, bevor ich mir irgend so einen Arthouse-Film ansehe. Da gibt es natürlich auch gute, die mir gefallen. Und ich mag es, wenn es irgendwie so the best of both worlds ist, so wie Midsommar oder so, schön bunt und poppig und ein bisschen gruselig, aber eben auch so ein kleines bisschen mit Anspruch. Und ich habe deswegen schon immer irgendwie Komplexe gehabt, weil ich gedacht habe, oh, wenn ich mit coolen Leuten abhängen will, dann muss ich so Arthouse-Filme gucken. Und als ich das letzte Mal in Berlin gewesen bin und bei einem meiner besten Freunde saß, zeigte er mir Trailer für Filme, die er gut findet und die er mir vorschlagen wollte. Und dann merkte er irgendwann, dass mich das nicht so abholt und meinte, du magst gar nicht so Arthouse-Filme, kann das sein? Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt kommt alles raus, dass ich halt lieber Adam Sandler-Filme schaue. Aber dann meinte er, ja, nee, dann ist es halt einfach so. Dann hast du halt einen anderen Geschmack. Und seitdem geht es mir ein bisschen besser damit. Und seitdem gucke ich auch ohne bitteren Beigeschmack gerne meine Highschool-Filme und eben Filme wie The Dirt. The Dirt ist so der Film, der immer meine erste Wahl ist, wenn irgendjemand fragt, was wollen wir denn für einen Film gucken, weil damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Es ist ein spannender Film teilweise, aber es ist halt kein Thriller, es ist ein schöner Musikfilm und es ist, eigentlich ist er auch gar nicht spannend. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Er ist traurig. The Dirt ist die Biografie von Mötley Crüe. Angelehnt an das Buch, was 2001 rauskam. Der Film selbst ist von 2019. Und Mötley Crüe haben einen ziemlichen Schleif hinter sich. Die haben nämlich dieses Sex, Drugs and Rock'n'Roll-Ding sehr wörtlich genommen. Es gab sehr viele Drogen, es gab sehr viel Sex, es gab leider Domestic Abuse, der in dem Film ein bisschen zu kurz kommt. Ich habe die Biografie nicht gelesen. It kind of rubbed me the wrong way. Aber man weiß natürlich auch, dass niemand möchte, dass der Tommy Lee, der in dem Film von dem wunderschönen Machine Gun Kelly gespielt wird, der Arsch ist. Und das kommt leider deswegen sehr kurz in dem Film. Andere familiäre Tragödien werden da intensiver behandelt. Es ist jetzt kein Anti-Drogen-Film. Gerade am Anfang ist es mehr so ein Film, wo man denkt, oh ja, mein Gott, man kann schon eine gute Zeit haben, wenn man ein bisschen ballert. Aber spätestens als Nikki Sixx dann heroinsüchtig wird, ist es nicht mehr spaßig und der Film nimmt so ein bisschen eine Wendung und wird ein bisschen ernster und düsterer. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Film, der von vorne bis hinten auf dem gleichen Level bleibt. Und das finde ich gut, weil er ist durchgehend unterhaltsam. Der fängt ja schon an mit einer Szene, die so ein bisschen eine Anspielung ist auf diese Trope aus Highschool-Filmen, wenn man am Anfang einen Vorschau bekommt auf das, was passiert und dann kommt so ein Record-Scratch und dann so, yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Und so ähnlich fängt The Dirt auch an, nur dass man in einem getrashten Hotelzimmer oder Backstage-Bereich ist, wo die Band gerade feiert und die Leute haben da Sex, sehr grafisch für einen amerikanischen Film. Es wird gekokst, es wird gesoffen, es werden Möbel zerstört und dann hält es so an und dann steigt man in die Geschichte ein von vorne mit der Kindheit von Nikki Sixx und den anderen Bandmitgliedern, die einfach immer schon Rockstars sein wollten. Und in diesem Musikfilm geht es weniger um die Musikstücke als um das Leben als MusikerIn. Wobei es sehr mit männlichen Klischees behaftet ist. Damals waren Männer in Bands einfach Götter. Und das wussten die Jungs von Mötley Crüe. Ich glaube nicht, dass die Musik gemacht haben, weil sie unbedingt Gitarre spielen wollten. Ich glaube, es ging sehr darum, auf Bühnen zu stehen und eine Show abzuliefern, weil das haben die ja Zeit ihres Lebens gemacht mit Feuer und Licht und einem Schlagzeug in einer sich drehenden Kugel weit über der Bühne und über dem Publikum, was komplett absurd und sauteuer ist. Aber die haben ja auch sehr viel Geld verdient und das ging relativ schnell. Es waren ja damals auch andere Zeiten. Das Ganze ist so in den 80ern passiert und wenn man da berühmt war, dann hatte man ein ganz, ganz anderes Leben als nicht berühmte Menschen, als normale Menschen. Und das hat man heutzutage auch. Aber trotzdem wirkt die noch so berühmte, erfolgreichste Person und at the top of my head is it always Billie Eilish nahbarer, als die Stars früher getan haben. Einfach weil ich jetzt, 2021, wenn ich Content will von Billie Eilish oder von einer anderen Künstlerin, die ich gut finde, auf einen Knopfdruck Content bekomme. Und ich kann Content bekommen aus ihrem Wohnhaus, wo sie ungeschminkt in einer Jogginghose sitzt. Ich kann Content von ihr auf der Bühne bekommen. Und alles ist irgendwie erreichbarer und menschlicher geworden, was eine gute Entwicklung ist. Aber ich glaube, dass es geil gewesen sein muss, in einer Zeit berühmt gewesen zu sein, wo Fans dich nur sehen konnten, wenn sie auf deine Konzerte gegangen sind und akribisch Zeitungsartikel gesammelt haben, Autogramme gesammelt haben, Fanpost geschrieben haben. Da war man irgendwie noch ein bisschen weiter oben, weil man so entmenschlicht wurde. Das war, was man auch in The Dirt sieht, natürlich nicht besonders förderlich für die eigene Psyche. Weil man da, glaube ich, sehr schnell abgestürzt ist, wenn man sich selbst auch als eine Art Gott gesehen hat. Aber trotzdem, ich habe da so, mir wird immer so, wenn ich darüber nachdenke, weil das muss so geil gewesen sein. Man hat sich einfach so unsterblich gefühlt, dass man derart über die Stränge schlagen musste, um noch aufgeregt zu sein. Und ich glaube, das gibt's heute nicht mehr so richtig. Oder ich habe es noch nicht mitbekommen. Es gibt definitiv eine Band, mit der ich sehr gut befreundet bin, die das Rockstar-Leben lebt. Aber auch da ist es so wholesome und niemand wird verletzt. Und es sind alles nette, liebe Jungs, die halt einfach so einmal dem Klischee entsprechen und einmal ein Backstage zerlegen wollen. Aber da wird dann am Ende in die Hände geklatscht und der Tourmanager sagt, so, jetzt aufräumen. Und dann wird auch aufgeräumt. Das war bei Mötley Crüe nicht so. Die haben es dann einfach bezahlt und ja, die hatten ja genug Geld. Ich habe einfach auch so einen Softspot für so exzentrische Entertainer-Persönlichkeiten. Ich bin selber Musikerin nicht unbedingt, weil ich passioniert Gitarre spiele und eine Liedermacherin bin, sondern weil ich mich einfach sehr gerne selbst ausdrücke und auf der Bühne stehen und mich selbst inszenieren sind so für mich 80% von der ganzen Sache. Also ich liebe und brauche Musik als kreatives Output und ich könnte niemals damit aufhören, aber das nur alleine für mich in meinem Kämmerlein zu machen, das würde mich niemals glücklich machen. Deswegen liebe ich The Dirt, weil es genau darum geht, so hallo, hier sind wir sind eure Götter und wir performen hier für euch. Ich wünschte, mal in die goldene Zeit des Hair Metals oder des Rocks, als Rock überhaupt Mainstream war, zurückreisen zu können und einmal so ein Groupie sein zu können. Weil ich glaube, dass es so spannend ist, wenn man irgendwie so in der ersten Reihe ist und du weißt einfach, du gehst mit dem Drummer nach Hause, du gehst mit dem Bassist nach Hause oder mit dem Sänger oder mit irgendjemand anderem, mit der Keyboarderin oder was weiß ich. Und dann guckt man sich so an und dann hat man diesen Deal und man weiß, okay, wir gehen nachher aufs Hotel. Ich weiß nicht, ich würde das niemals machen, das kommt mir total absurd vor. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, mit irgendjemandem aufs Hotel zu gehen, der bei mir in der ersten Reihe steht. Das wäre sau predatory und natürlich war es das auch damals, ne? Aber keine Ahnung, ich glaube, aus der Perspektive des Fans ist das nochmal was anderes und für so junge, wilde, betrunkene, drogenabhängige Rockstars wahrscheinlich auch. Deswegen, ich würde sehr gerne mal auf ein Konzert 1987, auf das Abschiedskonzert der Ärzte, um die Ärzte auch in diesen Podcast zu schleifen und da einfach mal in der ersten Reihe stehen und dann so wissen, jo, wir feiern nachher zusammen. Ich bin so besessen von diesem Groupie-Klischee, dass ich einen ganzen Song darüber geschrieben habe, der auf meinem dieses Jahr erscheinenden Album ist, mit dem schönen Namen Haustier im Hotel. And that's about it. The Dirt Made Me Do It. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. 10 von 10.
Dankeschön, liebe Mia. Und als nächstes kommt mein Lieblingsbooker Dirk Niemann von der Firma DQ Agency. Für die organisiert er Konzerte für so Künstler wie Jens Friebe, Stella Sommer, die Nerven, aber auch für The Screenshots, von denen gleich auch noch jemand hier dabei sein wird. Dirk ist einer der entspanntesten Zeitgenossen, die ich jemals kennenlernen durfte, und falls ich irgendwann mal mit meiner Musik was reißen könnte, würde ich mich freuen, wenn er für mich auch ein Konzert organisiert. Ich würde wahrscheinlich sogar noch drauf zahlen. Dass er der Erste ist, der sich auch mal mit einem Konzertfilm befasst, passt deshalb natürlich wie die Faust aufs Auge. Viel Spaß mit seinem Beitrag.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Dirk Niemann. Ich bin Booker und Konzertveranstalter aus Berlin und ja, wurde offensichtlich von Nico eingeladen, auch hier in diesem Podcast Schauplatz etwas zu meinen favorisierten Lieblings- oder Musikfilmen zu sagen. Und es war mir eigentlich recht klar, als ich Nico Bescheid gegeben habe, dass ich das mache, um welchen Film es sich handeln wird. Und um da jetzt mal so ein bisschen reinzukommen, machen wir eine kleine Zeitreise in das Jahr 1984. Also muss man sich mal vorstellen, 1984, lange vor Internet, lange vor Mobiltelefonen, kalter Krieg, also totale Darkness, ja, 1984. Für viele, für euch wahrscheinlich eher ein Jahr, einfach nur aus der Geschichte, nicht selbst erlebt und nicht selbst überlebt. Und in diesem Jahr ist ein Film in die Kinos gekommen, in die Programm- und Off-Kinos, wo sowas damals lief, über eine Band, die zu diesem Zeitpunkt schon, ich glaube, 3 Alben draußen hatte und vor allen Dingen ihr 1980er Album Remain in Light für mich dann doch ein Erweckungserlebnis war. Und jetzt wissen die Nerds natürlich auch schon, um welchen Film es sich handelt. Es geht um Stop Making Sense von und über die Talking Heads. Ein Konzertfilm, ein reiner Konzertfilm, also ohne jeglichen Schnickschnack, keine Interviews, keine Backstage-Bilder. Alles ist rein auf die Bühne konzentriert. Es gibt keinen Einblick in das Publikum. Und findet also wurde 1983 im Dezember aufgenommen in dem Pandagius Theater in Los Angeles, was so ein irrer 1920er Art Deko-Bau ist. Also nur mal hier ein Bild zu schaffen, das war kein kleines Clubkonzert, ganz eng und sowas, das war ein großes Konzert. Da man den Raum nicht richtig sieht, schwer einzuschätzen. Ich würde jetzt mal grob sagen, keine Ahnung, 5000 Leute waren da bestimmt. Wie gesagt, ein großes Art Deko-Theater, was erst Musik- und Filmtheater war, wo in den 60er Jahren die Oscar-Verleihungen stattgefunden haben und ab den 70er Jahren dann eben es hauptsächlich als Musikspielstätte genutzt wurde. Das ist ein riesiges Ding, eine riesige Bühne, eine sehr tiefe Bühne. Und das ist erstmal, also, na, bleiben wir mal hier beim Ort und dann zur Umsetzung. Also das Ganze wurde 1983 im Dezember aufgezeichnet an drei Konzertabenden. Das ist kein One-Shot, sondern das sind drei Abende, die dann am Ende eben zu diesem Film zusammengeschnitten wurden. Und um das zu realisieren, hat sich die Band den damals noch recht unbekannten Filmemacher und Ex-Schauspieler Jonathan Demme ausgesucht, um die Umsetzung, die schon sehr klar strukturiert war, von der Band aus eben da in Angriff zu nehmen. Und Jonathan Demme hatte in den 70er Jahren so eine Handvoll B-Movie-Underground-Filme gedreht und das war sein erster Musikfilm. Später wurde dann der Masse bekannt, einfach durch Schweigende Lämmer und hatte noch etliche Musikvideos und später dann auch Musikfilme für unter anderem Neil Young weitergedreht. Und zusammen mit der Band, also hauptsächlich mit David Byrne, dem Sänger, Hauptsongschreiber, Gitarristen der Band, hat er dann eben ein sehr klares Konzept für diesen Film entwickelt. Man sieht, um da mal einzusteigen, eine große, leere, hell erleuchtete Bühne mit noch so ein bisschen Zeug hinten drauf, so Gerüste, Umbaumaterialien, die es hell erleuchtet und es betritt ein schlaksiger Mann Mitte 30 im grauen Anzug mit einer Akustikgitarre und einem Tape-Player die Bühne, stellt ihn vorne am Rand ab, drückt auf Start und augenscheinlich kommt aus diesem Tape-Player ein Beat, wozu er dann eben Gitarre spielt und singt und zwar das Stück Psycho Killer, was zu ihrem mitbekanntesten gehört. Der Sound kommt natürlich nicht aus dem Tape Player, gar keine Frage. Und entgegen der Zeit war das, um das mal kurz einzufügen, der erste oder einer der ersten Filme, die auch rein auf digitale Audiotechnik gesetzt haben und daher auch heute vom Sound tatsächlich immer noch sehr klar für sich steht. Das Ganze ist irre inszeniert, die Dramaturgie stimmt wahnsinnig. Also er steht da beim ersten Stück, wie gesagt, im hellen Licht, dieser einsame weiße Mann und hält einen Dialog, einen Monolog mit diesem Stück. Beim zweiten Stück kommt die Bassistin Tina Weymouth dazu. Sie spielen das Stück Heaven, weiter helles Licht und je weiter das im Set geht, Stück für Stück, werden Bühnenelemente hinzugefügt. Es kommen weitere Musiker und Musikerinnen auf die Bühne, ins Spielen. Und so ist das halt, baut sich das langsam auf zu einem wirklichen Feuerwerk, was da an Musik und Spielfreude entsteht. Bis hin zu am Ende 8 Personen, die da stehen und gefühlt mit einer großen Spielfreude und beeindruckend da eben ihre sehr rhythmische bis so polyrhythmische Musik da eben spielen. Und das Ganze findet, glaube ich, in der ersten halben Stunde des Films im grellen Licht oder im Dunkeln statt, mit nur ganz wenig weißen Spots. Und erst nach, sagen wir mal, einer halben Stunde fängt der Film an, mit farbigem Licht zu arbeiten. Und das eben mit der Entwicklung, was auf der Bühne passiert, dann auch nochmal neu einzubetten mit ein paar, ich glaube, es sind nicht mal mehr Projektionen, sondern tatsächlich Bühnenelemente, auf denen einzelne Wörter stehen. Das Einzige, was in diesem Film so gut wie gar nicht zu sehen ist, ist ein Blick in den Saal und in das Publikum, das da zugegen ist. Und erst in den Abspann sieht man so ganz wenige Einblicke und man sieht begeisterte Leute, die, glaube ich, ein sehr schönes, großartiges Konzert gerade gesehen haben. Und dahin hätte ich gerne noch ein bisschen mehr teilgenommen, dass ich die Menschen mir dann noch ein bisschen hätte anschauen können. Ansonsten ein toller Film, den ich, wie gesagt, damals im Kino gesehen habe, in einem Ort in Westdeutschland, der Bad Salzuflen heißt, von der Heimatort von einem guten Freund von mir, Frank Spilker. Und ich hatte mir schön ausgemalt, dass wir den Film vielleicht gemeinsam gesehen haben in diesem Kino. Hab ihn jetzt nochmal gefragt. Er behauptet, das wäre nicht so gewesen. Er hätte den woanders gesehen. Dass er ihn gesehen hat, war klar. Und ich bleibe aber trotzdem bei der Variante, dass wir den gemeinsam gesehen haben. Und das gefällt mir einfach viel besser. Genau, soweit. Ich kann nur empfehlen, Stop Making Sense von den Talking Heads. Guckt euch das an, falls ihr das wirklich noch nicht gesehen habt.
Danke, Dirk. Und ich komme eigentlich jetzt nicht dran vorbei, eine kleine Anekdote zu erzählen von meiner Schwester, weil du eben Frank Spilker erwähnt hast. Die war nämlich irgendwann in den 90ern auf einem Konzert im Ex-Haus in Trier mit ihrer besten Freundin. Ab einem bestimmten Punkt müssen die beiden so besoffen gewesen sein, dass sie die fixe Idee hatten, während des Auftritts von den Sternen die Bühne zu erklimmen, um an der Seite eine Wendeltreppe hochzugehen, die in den Garderobenbereich führt. So weit kamen sie natürlich nicht und so fanden sie sich vor der Tür des Ex-Hauses wieder, weil sie rausgeschmissen wurden. Sie torkelten dann die Bundesstraße entlang und zogen die Aufmerksamkeit eines Polizeiwagens auf sich. Der hielt die beiden an und als der Polizist ausstieg, wurde meiner Schwester gewahr, dass es sich um unseren Cousin handelte, der bei der Trierer Polizei arbeitet. Der hat dann dafür gesorgt, dass die beiden heil nach Hause gekommen sind. Das Konzert haben sie leider verpasst. Und jetzt kommt meine beste Freundin Anna. Als Anna Rieke Rosenthal hat sie in den Nullern schon eine kleine Indie-Rock-Karriere hingelegt. Mittlerweile macht sie als Anna River einen traumhaft schwelgerischen Sound. Dominiert von einer zärtlichen Fragilität ihrer trotzdem immer kraftvoll intensiven, wunderschönen Stimme. Bei Bandcamp und Soundcloud könnt ihr euch von ihrem Oeuvre begeistern lassen. Anna River. Ein neues Album und Single sind in Arbeit. Sie widmet sich einem Klassiker.
Hi, ich bin Anna River und mache Musik und außerdem schaue ich gern Filme. Ich war schon als Kind ein Riesenfan von Musikfilmen, aber wenn ich einen Favoriten wählen muss, der Niki sagt, ich kann nur einen wählen, dann auf jeden Fall den 1980er Klassiker Fame von Alan Parker. Für mich ist Fame ein richtig nostalgischer Film. Ich glaube, ich war 10 oder 11, als ich ihn zum ersten Mal sah, damals auf VHS. Und meine Eltern hatten auch den Soundtrack auf Platte und mir extra auf Kassette überspielt, sodass ich die Lieder in meinem Zimmer rauf und runter hören konnte, oft auch mehrmals am Tag. Und jedes Mal habe ich dann dabei eine andere Rolle verkörpert und vor dem Spiegel mitgesungen. Fame hatte auch sehr viel damit zu tun, dass ich selbst irgendwann anfing, Songs zu schreiben. Und auch heute bewegt mich der Film immer noch und ich glaube, ich habe ihn inzwischen auch schon bestimmt 30 Mal gesehen. Es gibt so viele Szenen und Zitate, die mich immer noch begleiten und doch habe ich nie wirklich jemanden getroffen, der den Film so sehr liebt wie ich. Irgendwie ist Fame heutzutage, obwohl er damals sehr erfolgreich war, eine Art Underdog. Und das Einzige, was die meisten kennen, ist den Titelsong. Es liegt mir deswegen, glaube ich, auch sehr am Herzen, dass jeder diesen Film sieht und sich danach wünscht, mit ihm aufgewachsen zu sein. Fame spielt sich an der High School of Performing Arts in New York Ende der 70er Jahre ab. Dort werden 4 Jahre lang ein paar Teenager dabei begleitet, wie sie sich als Tänzer, Schauspieler und Musiker ausbilden lassen. Da ist zum Beispiel die schüchterne Doris, deren extrem übergriffige Mutter sie ständig dazu zwingt, auf Kindergeburtstagen zu singen, obwohl Doris einfach nur unabhängig sein möchte. Doris ist BFFs mit dem introvertierten Montgomery, der sein Coming-out in seinen Monologen im Schauspielunterricht verarbeitet, und dem Draufgänger Ralph aus der Bronx, der davon träumt, wie sein Idol Freddie Prinze die Leute als Stand-up-Comedian zum Lachen zu bringen. Dann sind da noch Coco und Bruno und viele andere, die jetzt zu meinem kleinen Segment hier zu kurz kommen. Ich will aber auch nicht zu viel vorwegnehmen. Einer meiner Lieblinge im Film ist auf jeden Fall Leroy. Der wird aufgrund seines Tanztalents an der Schule aufgenommen, kann jedoch nicht lesen oder schreiben und gerät immer wieder in Streitereien mit seiner Lehrerin. Witzigerweise war Gene Anthony Ray, der Schauspieler, der Leroy verkörpert, vor dem Casting zum Film selbst mal Schüler auf der High School of Performing Arts, flog dann aber von der Schule, weil er immer wieder Ärger machte. Und später wurde er dann zufällig an einer Straßenecke in Harlem von der Castingagentin beim Tanzen entdeckt und für den Film vorgeschlagen. Fame lebt, glaube ich, besonders davon, dass die Hauptdarsteller selbst alle zum Zeitpunkt des Drehs Anfänger im Business waren. Irgendwie spielt jeder auch einfach ein bisschen sich selbst. Und auch die Komparsen sind hauptsächlich Schüler der High School of Performing Arts, um die es im Film geht. Die Tatsache, dass es die Fame-Schule auch in Wirklichkeit gibt und der Cast so extrem divers ist, machen den Film wirklich sehr authentisch und repräsentieren auch richtig wunderbar New York, wie es damals war und wie es halt auch heute irgendwie immer noch ist. Der Film ist halt auch zeitlos und irgendwie will man einfach ein Teil dieser 4 Jahre sein. Mein persönliches Highlight ist immer noch die Szene, bei der Ralph und Doris zu einer Aufführung der Rocky Horror Picture Show gehen und Doris völlig stoned auf der Bühne mittanzt. Besonders bewegend finde ich auch die Szene, in der Montgomery auf dem Fensterbrett seines Studio-Apartments direkt am Times Square Gitarre spielt, mit Neonleuchtreklame vor seinem Fenster. Übrigens ist es auch eins der schönsten Lieder im Film, Is It Okay If I Call You Mine, welches der Schauspieler Paul McCrane, der Montgomery spielt, selbst schrieb und bei seiner Audition zum Film vortrug. Alan Parker beschloss dann, den Song in eine Szene mit einzuarbeiten. Tja, und trotz des Filmtitels geht es in dem Film allgemein doch eher nicht darum, Fame zu erlangen, sondern vielmehr um die Niederlagen und Hindernisse auf dem Weg nach oben. A pie in the face comes with a job, wie Montgomery im Film so schön sagt. Der Film endet mit der Abschlussaufführung des Jahrgangs und man weiß nicht, was danach mit den Charakteren passiert. Irgendwie haben sie sich gefunden und irgendwie sind sie doch noch auf dem Weg. Fame ist quasi eine Ode an alle jungen Menschen, die den Mut haben, sich voll und ganz der darstellenden Kunst zu widmen. Dazu gibt es eine tolle Mischung aus New York-Nostalgie und einem großartigen Soundtrack, der in keiner Plattensammlung fehlen sollte.
Dankeschön, Anna. Und jetzt kommt ein alter Bekannter. In meiner ersten Folge durfte er schon mit einem Gastbeitrag glänzen. Rinko Heidrich ist nicht nur ein Spitzentyp, sondern auch Musikjournalist und schreibt hauptsächlich für laut.de, aber auch für plattentests.de oder fürs Kaputtmagazin. Und wenn er nicht gerade mit so Künstlern wie Chino von den Deftones oder Slow Thai Interviews führt, dann nimmt er Aufnahmen für diesen Podcast auf, worüber ich mich sehr freue. Viel Spaß mit Rinkos Beitrag.
Ja, moin Nikolas, schon zum 2. Mal im besten Podcast der Welt. Was für eine Ehre. Und deswegen habe ich für dich auch einen besonders geilen Film mitgebracht, und zwar den Film Head, also Kopf. Und in diesem Film geht es um die Band The Monkees. Wobei ich sagen müsste, Band ist relativ. Das waren eigentlich gecastete Schauspieler und auch Musiker, die für eine TV-Serie, also mit dem gleichnamigen Namen, gecastet wurden und ja, so eine leicht trottelige Popband spielen sollten, die irgendwie versucht, trotz ihrer Blödheit oder Dusseligkeit im Business Fuß zu fassen. Im Gegensatz zu den Beatles, die eigentlich auch immer politischer wurden, auch gerne durch John Lennon zynische Aussagen tätigten, war das eher so good, clean fun, familienfreundlicher Slapstick. Aber irgendwann hatten die aber auch keinen Bock mehr darauf und als die Serie dann trotz wirklich großem Erfolg irgendwann eingestellt wurde, haben die irgendwie versucht, dann doch an diesen Zeitgeist der auslaufenden 60er anzudocken. Der war ja doch sehr geprägt von dieser Vietnam-Geschichte, vielen Antikriegsdemos, und da wollten die auch so ein bisschen irgendwie sich einfügen und haben gesagt, Leute, wir brauchen mal jetzt hier einen Film, der auch unser ganzes Kinderimage so ein bisschen konterkariert, dass wir nicht immer dieses Image als biedere Pop-Marionetten haben und haben dann auf jemanden zurückgegriffen, der durchaus bekannt ist. Und zwar ist das ein noch sehr, sehr junger Jack Nicholson, der sich damals als Schreiber einen ganz guten Ruf erarbeitet hat. Und den Monkees helfen sollte, das Ganze doch ein bisschen mehr in diese Kunstecke zu richten. Und ja, gesagt, getan. Er hat sich dann irgendwann ordentlich gut vollgeballert mit LSD und wahrscheinlich noch anderen Substanzen und hat, glaube ich, auf irgendeiner nächtlichen Autofahrt das Drehbuch, also was man das so nennen kann, geschrieben. Eigentlich ist der Film so eine Ansammlung aus kaum zusammenhängenden Filmszenen, in denen Frank Zappa als er selber auftritt und dabei einen sprechenden Esel an seiner Seite hat, also oder es gibt auch eine Szene, wo der Monkees-Sänger in einen Panzer steigt und eine Coca-Cola-Maschine in die Luft jagt, ganz weird, auch überunterlegt mit wirklich der wahrscheinlich erwachsensten Version der Monkees, also was die Musik angeht, die hatten vorher immer so ganz brave Kinderliedchen oder, naja, nicht Kinderliedchen, aber sehr, sehr Mainstream-gefällige Songs und das ist dann doch schon sehr psychedelisch und geht durchaus so in die Richtung vielleicht schon von Pink Floyd oder halt eben auch den späten Beatles-Geschichten, die sie auch immer gerne auch kopiert haben, das muss man auch dazu sagen. Ja gut, der Film selber wurde gar nicht beworben, also bewusst, weil die Plattenfirma schon gesagt hat, um Gottes Willen, was habt ihr denn da zusammengestellt? Die Monkees waren wahrscheinlich ja auch eher so zweigeteilt, also zwei oder ein paar Leute in der Band fanden das schon richtig geil und der Rest hat gesagt, was haben wir denn da gemacht oder haben auch erst dann diese Endversion gesehen und gedacht, ach, bitte, was, das ist ja peinlich, also und haben darüber auch nicht mehr so wirklich gesprochen. Naja gut, und die Zeit der Monkees war da eigentlich eh schon vorbei, also es kamen halt die Doors oder es kamen auch dann später die 70er und also irgendwann hat man hat keinen Bock mehr auf sowas gehabt und man muss auch sagen, die Studenten haben das auch nicht wirklich angenommen. Also man hat ja so ein bisschen auf dieses Publikum geschielt und die haben auch gesagt, ey, das sind immer noch die Monkees, diese Casting-Affen. Was für ein billiger Versuch, uns jetzt hier so hier einen auf Buddy mit uns zu machen. Und ging überhaupt nicht. Also die haben das immer noch als Kommerzprodukt gesehen und das nicht angenommen. Und die jungen Fans der Serie, für die war es viel zu krass. Das ist ja wirklich, der Film hat teilweise auch sehr verstörende Szenen mit Aufnahmen aus dem Vietnamkrieg oder das war einfach zu viel, das ging gar nicht. Das haben die nicht in ihren kleinen Teenie-Schädel reinbekommen. Ja gut, aber immerhin für den Regisseur Raphaelson, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, war das vielleicht ein finanzieller Flop, aber dann doch hat ihm das die Tür geöffnet. Und zwar für den Film Easy Rider, den er auch wieder mit Jack Nicholson zusammengeschrieben hat und der ja wirklich ein kompletter, also wirklich ein absoluter Kultfilm ist. Und man muss auch sagen, Head ist über die Jahre hinweg, hat sich auch in diese Richtung gemausert. Also heute wird dieser Film durchaus respektabel angesehen, also auch als wirklich Essenz des psychedelischen Kinofilms. So gesehen haben sich die Monkees da doch eigentlich ganz gut über die Jahre und den Mantel des Vergessens aus der Affäre gezogen. Einer der Monkees, ich weiß jetzt leider gerade nicht welcher, hat großen Einfluss auf unsere Popkultur, indem er tatsächlich so eine Art Voridee zu MTV hatte. Also ein Sender mit lauter VJs und hat das, glaube ich, Warner angeboten, die das dann, glaube ich, später irgendwie modifiziert haben oder das, wo die Idee dann später irgendwie auch an den MTV-Boss ging. Ja, und was aus MTV wurde, wissen wir alle eigentlich heute und auch wenn es dieser Sender mittlerweile grauenhaft ist, aber hat ja nun wirklich sehr, sehr unsere Popkultur beeinflusst. Ja, und das wäre halt eben auch nicht ohne so einen Monkey möglich gewesen. Ja, ein schöner Film, zu dem man sich wirklich ordentlich gut einen reinpfeifen kann, aber auch nicht muss, weil die ganze Sache schon so verstörend und so auf Drogen und gedreht wurde und sowas von freakig ist. Also man fühlt sich da wirklich naturbekifft. Also wer sich gerne so ein Zeitdokument der auslaufenden 60er anschauen möchte und auch so ein bisschen open-minded für Nonsenskram ist, kann ich das empfehlen. Ein schöner Film ist das.
Susi Bums ist die Königin der Kroketten. Chartstürmerin am Bass ihrer Band The Screenshots, die nicht nur letztes Jahr eins der schmissigsten Alben mit hinreißend lustigen und pointierenden Texten veröffentlicht haben, 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee, sondern mit dem Podcast The Screenshots Morning Show auch immer ein humorvoll kurzweiliges Feuerwerk der kruden guten Laune abliefern. Außerdem ist sie Twitch-Streamerin, Malerin phänomenaler Bilder, bei denen sich Alltagsbeobachtungen mit Surrealem vermengen, und Twitter-Ikone. Zu ihren vielen Talenten gehört auch die Filmkritik, wie ihr im Folgenden hören werdet. Sie geht nämlich gleich mehr in die Analyse, als dass sie über einen Film spricht, der ihr Leben verändert oder sie besonders berührt hat. Es geht um die Disney Plus Begleitdoku zu Taylor Swifts Album Folklore. Übrigens hat Taylor Swift am gleichen Tag Geburtstag wie ich, der ACAB-Tag. Aber ja, das interessiert wahrscheinlich niemanden hier. Viel Spaß mit Susi Bums.
Hi, hier ist Susi Bums von der Band The Screenshots und ich möchte gerne über The Long Pond Studio Session zum Album Folklore von Taylor Swift sprechen. Als das rauskam, hatten Typen in meinem Umfeld, die sonst die Musik von Taylor Swift bzw. ihre Fans belächelt hatten, fast alle gesagt, dass sie jetzt durch dieses Duo mit Bon Iver Taylor Swift plötzlich total toll finden. Und das hat bei mir Skepsis hervorgerufen und ich wollte mich da mal ein bisschen mit beschäftigen. Kurz zur Hintergrundgeschichte. Am 24. Juli 2020 brachte Taylor Swift überraschend dieses neue Album heraus. Das hatte sie nur einen Tag vorher selber auf Social Media angekündigt, also keine lange Promo. Das Album heißt Folklore und entstand in Selbstisolation, also remote. Weitere Personen im Universum des Albums sind Aaron Dessner von The National, Jack Antonoff von Bleachers. Die beiden arbeiten schon seit 2014 immer mal wieder zusammen. Als Co-Songwriter taucht auch noch William Bowery auf, dazu später mehr. Und Justin Vernon von Bon Iver übernimmt eben einen Gesangsteil und anscheinend auch Textteil im Song Exile, also das ist ein Duo. Weswegen ich die Personenkonstellation so vorwegstelle, ist, dass es in der Rezeption zum Album und für diese Session eine sehr wichtige Rolle spielt, meiner Meinung nach. Zu Folklore erschien dann im November 2020 eine dieser Studio-Session-Aufnahme, also im weitesten ein Konzertfilm auf Disney Plus. Über die möchte ich sprechen. Ich habe von einer lieben Freundin und sogenanntem Swiftie, also Taylor Swift-Fan, ein Disney Plus-Login bekommen. Sehr lieben Dank und sehr liebe Grüße. Taylor Swift macht bei dieser Aufnahme neben Musik auch Drehbuch, Regie und Produktion. Also Taylor Swift, Aaron Dessner und Jack Antonoff treffen sich also zum ersten Mal, umgeben von hohen Bäumen in einer Holzhütte. Es gibt Kaminfeuer, warme Lichterketten, so insgesamt könnte es nicht idyllischer sein. Alles ist sehr unaufgeregt gefilmt und man hat sehr viel Zeit, sich über die einzelnen Elemente in den Räumen Gedanken zu machen. Zum Beispiel gibt es so einen Korb mit Bauklötzen, der in einer Einstellung im Hintergrund steht. Also vorne sprechen Taylor Swift und Aaron Dessner über Beziehungen mit einer Person, die nicht stabil ist. Im Hintergrund steht dieser Bauklotzkorb. Naja, egal. Das Format ist aber so, dass die Songs gespielt werden und dazwischen gibt es immer kurze Gesprächsszenen auf der Terrasse meistens, manchmal mit Wein, manchmal ohne. Ästhetisch soll das Ganze einem das Gefühl geben, dass man dabei ist, dass alles ein One-Taker ist. Die Kamera und das restliche Filmequipment ist sehr sorgfältig aus dem Bild gehalten. Man sieht es nur so ein, zwei Mal in der Spiegelung. Ich habe irgendwo gelesen, dass alles ferngesteuerte Kameras waren, damit keine weitere Person zusätzlich im Raum ist. Aber das ist vielleicht nicht so spannend, sondern nur Special Interest von mir. Alles soll sehr intim wirken, man ist sehr nah an den Gesichtern dran, alles schimmert in warmen Farben. Jetzt kommen meine zwei Takes. Dieser Konzertfilm erfüllt zwei Funktionen. Punkt 1 ist, dass bei einer Promo vorab Singles ja besprochen werden, medial vorgestellt werden. Das ist ja weggefallen durch die Art der Veröffentlichung. Und diese Gesprächsteile zwischen den Songs funktionieren als reine Infogeber. Also Taylor beantwortet in diesen Gesprächen eben das, was sie sonst bei Interviewfragen für Fragen gestellt bekommen hätte. Zum Beispiel wird veröffentlicht, dass sich bei William Bowery um Taylor Swifts Freund handelt. Also der heißt Joe Alwyn, also sein Alias dann. Man hat das Gefühl, dass diese Gespräche sehr konstruiert sind. Und mein Take ist, dass es halt vor allem dafür da ist, um Infos zu liefern für Presse und so weiter, was sie schreiben können oder sollen. Und Punkt 2, worauf der Film meiner Meinung nach noch abzielt, ist, dass Taylor Swift in der Rezession ihrer Musik ja oft die Erfahrung gemacht hat, dass in dem Moment, wo ein Mann bei irgendeinem Element des Songs dabei ist, als Co-Writer, Produzent oder weiß ich nicht, hat man ein Fenster im Studio beim Aufnehmen geöffnet, dass dann der Erfolg von der Musik auf das Creditkonto dieses Mannes gegangen ist. Ihr Erfolg also immer durch die Männer erklärt wurde, mit denen sie gearbeitet hatte. Und jetzt bei den vorhin genannten, es sind ja große Player in der Musikwelt dabei. Und dieser Film ist dafür da, um dieser ja im Fundament ja eigentlich sexistischen Rezeption etwas entgegenzusetzen, indem man die Zusammenarbeit eben so klar offenlegt. Also es wird besprochen, wer wie wann wen aus welchen Gründen angeschrieben hat, wer was wie gemacht hat und so weiter. Worum es da also geht, ist sozusagen Kontrolle und Selbstermächtigung, in einem Song auch sogar inhaltlich, aber eben auch formal. Und sie nimmt ja gerade aktuell ihre alten Alben zum Teil neu auf, weil sie nicht mehr an die Rechte drankommt und zum Teil ihre eigenen Songs nicht mehr so singen kann, wie sie möchte. Und ja, ich glaube, so ein Aufarbeiten von alten Abhängigkeiten ist was bei ihr gerade eh Thema ist. Ja, das waren meine beiden Takes zu dieser Studio-Session. Und ich bin ein bisschen dem Gefühl nachgegangen, wieso es sich so falsch anfühlt, dass jetzt plötzlich alle Taylor Swift-Fans sind, weil sie mit Bon Iver ein Duo gemacht hat. Genau. Grüße.
Till Hoheneder. Er ist wahrlich ein Tausendsasser. Gitarrist, Sänger, Podcaster, Autor, Comedian, Stimmenimitator. Er war beteiligt an diversen Autobiografien bekannter Menschen, von Mike Krüger bis Gabi Köster. Für deren Verfilmung Ein Schnupfen hätte auch gereicht, bekam die Hauptdarstellerin Anna Schutt sogar einen International Emmy als beste Schauspielerin. Zusammen mit Atze Schröder schreibt er nicht nur dessen Programme mit und herrliche Bücher, die beiden haben auch den zauberhaften Podcast Zärtliche Cousinen und auch sonst ist er stets ein sympathischer Gast in anderen Podcasts wie Apokalypse und Filterkaffee oder Das Ziel ist im Weg. Mit seiner Gruppe Till und Obel tourte er durch die Republik und hatte eine eigene TV-Show. Nicht zuletzt ist er Ehrenfan meiner Band Nolans, die er bereits prominent bei Instagram bewarb, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Selbst frönt er seiner Leidenschaft zur Musik als Gitarrist und Sänger seiner Band Till Caster. Als Cousine ist es mir eine besondere Ehre, ihn dabei zu haben und den Vorhang jetzt zu öffnen. Ladies and Gentlemen, Till Edward von der Hohenede.
Ich grüße euch alle da draußen an den Endgeräten. Mein Name ist Till Hoheneder und ich bin von den Zärtlichen Cousinen. Ich möchte euch heute einen Musikfilm ans Herz legen, der mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat und den ich auch immer wieder gerne gucke und der heißt The Music Never Stopped. The Music Never Stopped. Ja, worum geht's? Es geht um, die Geschichte beginnt in den 80er Jahren. Mit einem kleinen Einblick in den Alltag der Eheleute Henry und Helen. Und ja, die leben da so eigentlich relativ vergnügt vor sich hin. Und ein Anruf bringt ihr Leben komplett durcheinander. Ein Arzt teilt der Mutter mit, dass ihr Sohn Gabriel als Obdachloser aufgegriffen wurde und ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Und Gabriel ist offensichtlich schwer krank. Er hat einen Gehirntumor und der hat ihm das Kurzzeitgedächtnis geraubt. Ja, ab da geht es eigentlich so richtig los. Die Mutter ist glücklich, dass sie auf einmal sozusagen wieder was von ihrem Sohn hört, auch wenn das so schreckliche Nachrichten sind. Und der Vater ist merkwürdig reserviert und das liegt daran, wie wir dann in Rückblenden erfahren, dass es einen schweren Konflikt gegeben hat in der Familie zwischen Vater und Sohn. Und zwar führt das einen dann wieder zurück in die Zeit des Vietnamkriegs, Hippie, Musik, Beatles, Stones und was weiß ich nicht nur alles. Und Da sind der sehr konservative Vater und Gabriel, der Sohn, eben halt schwer aneinander gerappelt. Das kriegt man in diesen Rückblenden halt mit. Und dass Vater und Sohn sich eben halt so heftig gestritten haben über Krieg, Frieden, Musik, lange Haare und das Ganze drumherum, bis Gabriel das Haus endgültig verlassen hat und den Kontakt abgebrochen hat. So, jetzt sitzt er eben halt 20 Jahre später völlig autistisch und von seines Gedächtnisses beraubt, stumm irgendwo in einer Klinik vor sich hin. Und die Mutter liebt ihn und kümmert sich und der Vater geht ihn nicht besuchen. Der Vater ist nach wie vor gefangen in diesem Konflikt und weiß nicht, wie er sich seinem Sohn nähern soll. Er sagt dann immer, ich habe zu viel zu tun, aber eines Tages wird der Vater arbeitslos und tja, dann hat er keine Ausreden mehr. Und irgendwann, das Problem ist einfach, dass der Sohn eben halt nicht spricht und tja, und irgendwann erkennt der Vater, dass er durch seine autoritäre Art auch Schuld am Bruch, also Schuld an diesem Zerwürfnis mit seinem Sohn hat. Und einstmals teilten sie die Liebe zu Musik, deswegen sucht der Vater auch die Musiktherapeutin Diane Daly auf, gespielt von der wunderbaren Julia Ormond. Und die schafft es sozusagen, den Sohn wieder zu erwecken. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Szene in diesem Film The Music Never Stopped. Denn die Therapeutin legt dann vorsichtig eine Schallplatte auf und abgespielt wird dann von den Beatles All You Need Is Love. Und das fängt ja an mit der französischen Nationalhymne, mit der Marseillaise, da 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 da. Und ja, auf einmal springt eben halt dieser völlig autistische, gedächtnislose Gabriel auf und als ob der auf einmal wieder angeschaltet wird. Er springt auf und schwärmt mit leuchtenden Augen und die Beatles und er erkennt das alles wieder und dann ist die Musik zu Ende und er sackt wieder in sich zusammen, komplett teilnahmslos. Und ja, darum geht es eigentlich. Und so langsam, als die Therapeutin praktisch begreift, dass Gabriel sich an die Musik erinnert, da fangen sie und der Vater eben an, mit den Songs von den Grateful Dead und den Rolling Stones wieder Zugang zu Gabriel zu kriegen. Die gehen aufeinander zu, Vater und Sohn, und das sind wirklich herzerwärmende, manchmal total lustige Momente, manchmal auch sehr traurige. Und damit ist The Music Never Stopped eigentlich auch ein Paradebeispiel für die Macht, für die Kraft, für die emotionale Bedeutung, die Musik haben kann oder eigentlich auch hat wahrscheinlich. Viele werden das wahrscheinlich bestätigen können, wie oft drücken wir unsere Gefühle mit Musik aus, weinen, wenn ein trauriges Stück im Radio kommt, oder sind völlig ausgelassen, weil unser Lieblingslied im Radio läuft. Und das Schöne an dem Film ist einfach, dass er tatsächlich auf einer wahren Begebenheit beruht. Der berühmte Neurologe Oliver Sacks, den vielleicht viele aus Zeit des Erwachens kennen, hat diese Geschichte irgendwann mal aufgeschrieben. Die hieß, glaube ich, The Last Hippie. Und auf der basiert der Film Lose. Und die Darsteller, J.K. Simmons als der Vater, Lou Taylor Pucci und Julia Ormond und Cara Seymour, das sind alles Hochkaräter und die machen den Film zu etwas ganz Wunderbarem. Ich möchte mehr nicht spoilern. Es ist nur so, ja, man könnte natürlich jetzt so eine Schmalzfalle ahnen und sagen, oh, das ist bestimmt total kitschig. Nee, also die Schauspieler halten sich schon irgendwie mit übertriebenem Pathos zurück und es ist traurig und es ist bewegend und es ist lustig, aber es ist eben halt doch nicht kitschig. Und es wird nicht übertrieben auf die Tränendrüse gedrückt, aber es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film über die Macht der Musik und wozu Musik imstande ist, auch therapeutisch gesehen, was ja eigentlich auch nichts Neues ist, aber wenn man den Film im zeitlichen Kontext einordnet, ja, ganz, ganz groß, ein sehr, sehr bewegender Film, The Music Never Stopped. Natürlich tolle Musik in dem Film, aber wie gesagt, tolle Darsteller. Kann ich mir immer wieder angucken. Aber wie gesagt, mein Fazit, einer der tollsten Filme mit Musik, der sich um Musik dreht, der von Musik handelt. So, das war's. Viel Spaß, schaut euch den Film an. Ich grüße euch zum Abschied und sage auch im Namen von Cousine Atze, der mir übrigens den Film empfohlen hat, dann bis die Tage. Macht's gut.
Besten Dank, Cousine Till. Meine nächste Gästin, Sophia Portanet, ist eine der spannendsten Musikerinnen der Zeit mit ihrem einzigartigen Sound. Exaltiert, im besten Sinne verhuscht, gibt es das Wort überhaupt? Also verwegen entrückt und absolut unique in seiner eklektischen Art. Als ich Anfang des Jahres bei den Tonspion Newcomer Tipps mit meinem Soloprojekt Love Waves mit ihr in einer Liste war, habe ich mich richtig geehrt gefühlt. Zu ihrer vollkommen eigenständigen Musik, die zugleich anachronistisch und zeitgemäß modern klingt, gesellen sich bezaubernd stylisch bunte Musikvideos. Ihre Art zu texten, und das in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch, ist naturalistisch, bildhaft und gespickt mit lyrischen Verweisen. Sie ist eine der seltenen Künstlerinnen, die den Spagat zwischen Feuilleton und Indie-Disco schafft. Ihr zackig facettenreicher Gesang klingt in der Kombination mit den oft düster wavigen Synthie-Beats erhaben und frisch zur gleichen Zeit. Obwohl er bisweilen theaterhaft und affektiert wirken mag, nimmt man ihr das ab und alles wirkt trotzdem natürlich und authentisch. Ihre Range drückt sich auch aus in den gleich drei sehr unterschiedlichen Filmen, über die sie sprechen wird. Viel Vergnügen mit BBC's Germany's Next International Popstar Sophia Portanet.
Hallo, mein Name ist Sophia Portanet. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute und über ein paar Musikdokus zu sprechen. Genau, ich konnte mich nicht wirklich entscheiden und deswegen habe ich jetzt mal ganz frech gleich drei Musikdokus rausgepickt. Und ich werde mich aber kurz fassen. Ja, aber ich wollte alle drei nennen, denn die sind sehr unterschiedlich und sind aber alle drei sehr besonders. Und genau, ich fange jetzt einfach erstmal mit dem ersten an. Genau, und zwar ist der erste Film einer, der schon ein bisschen älter ist und wahrscheinlich bei vielen schon, ja, viele wahrscheinlich kennen den auch, weil der damals, als er rausgekommen ist, hat er auch viele Oscars gewonnen. Und zwar heißt der Searching for Sugar Man. Ja, ich habe den damals gleich geguckt und ich saß da im Kino und habe geweint, gelacht, ich war wütend, ich bin eigentlich so ziemlich durch alle meine Emotionen gegangen. Und zwar liegt es an dieser total unglaublichen, schon fast märchenhaften Geschichte. Und zwar ganz kurz geht es eben darum, es geht um einen Künstler in Amerika, mexikanischer Abstammung, der in den 70er Jahren zwei Platten aufgenommen hat. Zwei wunderschöne Platten mit wunderschönen Texten, mit einer unglaublichen Stimme. Aber wie es dann halt manchmal so ist, sind diese zwei Platten total unerfolgreich gewesen in Amerika. Und diese Doku erklärt dann halt ganz schön, wie dann über irgendeinen Weg eine seiner Platten in Südafrika gelandet ist, wo er dort wiederum total abgefeiert wurde und sich so über die Zeit so verbreitet hat und er in Südafrika zu einem richtigen Superstar wurde. Das total Absurde an der Geschichte ist, dass er nie was davon erfahren hat und gar nicht wusste, dass er fast eine halbe Million Platten in Südafrika verkauft hat und dort wirklich abgefeiert wurde wie ein Gott. Und das erzählt eben diese Doku, diese Geschichte und dieser Prozess, wie er dann aber eben letztendlich zu seiner Anerkennung gekommen ist sozusagen. Aber mehr verrate ich auch nicht. Was ich jedenfalls so krass finde an dieser Doku ist eben, also der hat mehrere Ebenen. Einerseits ist er sehr interessant, weil er eben auch auf die politische Lage in Südafrika so eingeht und was für eine Rolle damals Musik hatte und wie Musik auch zensiert wurde. Und andererseits zeigt der Film auch so ein bisschen, wie das Musikbusiness manchmal eben läuft oder eben auch total nicht läuft, beziehungsweise wie sehr man da übers Ohr gehauen werden kann. Auf jeden Fall total interessant, weil da eben auch sozusagen Leute, die betroffen waren oder halt mit schuldig waren sozusagen an dieser ganzen Story, da auch interviewt werden. Und aber das Allerinteressanteste ist letztendlich eben dieser Künstler und sein Leben und wie er mit dieser ganzen Situation umgegangen ist. Also quasi, wie er sein Leben weitergelebt hat, nachdem er zwei Platten aufgenommen hat, die total wunderschön waren und eigentlich auch total erfolgsversprechend. Ja, wie man ihn eben sieht, wie er da sein Leben trotz seines angeblichen Misserfolgs weiterlebt und auch nicht verbittert ist und eigentlich immer so das Positive gesehen hat im Leben. Und das war für mich auch zu dem Zeitpunkt so ein total besonderer Film, weil wenn man selbst Musik macht und halt weiß, was es bedeutet, seine Zeit der Sache zu widmen, dann ist das Thema natürlich der Anerkennung und des Erfolgs sehr zentral. Und zwar denkt man ja, okay, du machst es vielleicht für dich, aber letztendlich wünschst du dir natürlich auch eine gewisse Anerkennung. Und die hat er über Jahrzehnte nicht bekommen. Und es ist total schön zu sehen, wie er trotzdem immer positiv geblieben ist. Er hat drei Töchter, die werden in dem Film auch interviewt. Und das ist irgendwie, hat das was total Schönes als auch Herzzerreißendes. Und der Charakter von, also dieser Künstler, hat auch eine ganz unglaubliche Ausstrahlung. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken. Ja, und dann komme ich auch gleich schon zum zweiten Film. Und zwar ist das ein spanischer Film über die absolute Flamenco-Legende namens Camarón. Der Film heißt auch Camarón, das wird mit C geschrieben und dann einfach Camarón the Movie. Ist auch sehr einfach im Netz zu finden. Und ja, ich finde, es ist ein fantastischer Film, weil er eben über diese Legende spricht. Wenn man noch nicht so viel über Flamenco weiß, dann ist das ein sehr schöner Einstieg auch in diese Flamenco-Welt. Ich bin ja halb Spanierin und ich bin auch damit aufgewachsen und habe in meinem spanischen Umfeld sehr viele Musiker, die das halt machen und die auch singen. Und ja, mich packt diese Musik einfach total. Und ich, wenn ich diese Musik höre, kriege ich auch immer so eine krasse Sehnsucht nach Spanien und nach Andalusien. Und ja, jedenfalls diese Geschichte ist super gut erzählt. Die Doku beinhaltet wunderschönes Filmmaterial und tolle Fotos. Und zwar, Camarón war eigentlich so der allergrößte Flamenco-Sänger aller Zeiten. Er lebt leider nicht mehr. Und hat eben auch mit so Größen gespielt wie Paco de Lucía. Für die, die ihn nicht kennen, das ist somit der Number One Flamenco-Gitarrist aller Zeiten. Und die Doku erzählt auch über deren Freundschaft und deren Zusammenarbeit. Die haben auch mehrere Platten zusammen aufgenommen. Und diese Musik geht auf jeden Fall bei mir total unter die Haut. Und
Die Doku ist auch ganz gut, weil die erklärt halt auch so ein bisschen, wie er gewachsen ist von Platte zu Platte und woher er kommt. Und was super interessant ist, ist, dass er halt sozusagen der Erste war, der sich auch getraut hat, den Flamenco so ein bisschen neu zu erfinden und an seine Grenzen zu bringen. Das heißt beispielsweise, ich glaube, das war die zweite Platte, die heißt La Leyenda del Tiempo, was so viel heißt wie die Legende der Zeit. Und diese Platte, als sie rauskam, war total das Fiasko, weil die total unerfolgreich war, weil sie da die Musik und den Flamenco so neu gestaltet haben, dass alle Menschen, die eigentlich sozusagen ihn geliebt haben, weil er halt so ein traditioneller Flamenco-Sänger war, plötzlich gesagt haben, nee, das ist kein Flamenco mehr, hier ist ein Schlagzeug, hier ist Klavier drin, das ist kein Flamenco. Und ja, die Doku erzählt halt darüber und es ist super interessant zu sehen, dass er aber dazu stand, als sie rauskam und erst dann Jahre später diese Platte als die wichtigste und beste Flamenco-Platte aller Zeiten gekürt wurde. So. Und ja, das ist super interessant zu sehen. Und gerade wenn man diesen Musikstil noch nicht so kennt, dann lohnt sich das. Der wurde auch international total bekannt und erfolgreich. Und wurde auch von Quincy Jones eingeladen, auf mehreren Festivals zu spielen. Und ja, man kann also wirklich sagen, dass er sozusagen den Flamenco weltweit bekannt gemacht hat. Und was vielleicht ganz lustig ist, also wo vielleicht Menschen außerhalb von Spanien andocken können, ist, also er hat einerseits mit Paco de Lucía halt viel gespielt und sein anderer Gitarrist heißt Tomatito. Und Tomatito ist der Vater von diesen spanischen Girls, Las Ketchup, die diesen schrecklichen Hit hatten, dieses Naja, ich glaube, ihr wisst, welchen ich meine. Genau, das ist der Vater von den Girls und es ist total lustig, weil der Vater von Tomatito hieß Tomate, er Tomatito und die Girls heißen halt Ketchup. Naja, ist eigentlich voll uninteressant, aber egal. Genau, das ist die Doku von Camarón, The Film, super einfach zu finden im Netz und ja, viel Spaß beim Gucken. Ja, und die letzte Musikdoku ist eine sehr besondere, weil die noch nicht mal raus ist. Das ist ein Film, der erst, ich glaube, jetzt im Sommer in die Kinos kommt. Und zwar heißt der Freak Scene The Story of Dinosaur Junior. Und zwar, wie der Titel schon verrät, ist das die Story von dieser amerikanischen Band. Und was total toll ist, ist, dass der Regisseur, der den Film gemacht hat, Philipp Reichenheim, der Schwager ist von Jay Maskis und dadurch die Band auch schon seit den 90er Jahren immer auf Tour mitbegleitet hat und alles so dokumentiert hat. Und dieser Film zeigt halt so diese ganzen Verstrickungen und Beziehungen innerhalb der Band. Und ja, die Story ist halt super gut dargelegt und es macht Spaß, das zu gucken. Auch wenn man die Band vielleicht nicht kennt, ist das ein sehr schöner Film, um da reinzukommen, um diese Band zu entdecken. Und für alle Hardcore-Dino-Fans ist der Film so oder so a big thing, weil da wird halt super krasses Material gefeatured und auch bis jetzt unveröffentlichtes Material. Und es werden halt voll viele super bekannte, super coole Künstler auch eingeladen so zum Interview. Also ja, einfach echt cool, weil da so viele bekannte Menschen drin sind, die halt die Band kennen und darüber sprechen. Und ja, insofern, ja, keep your eyes wide open. Der kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr raus. Und ja, ich habe das Glück, dass ich den schon gesehen habe, weil der Regisseur Philipp Reichenheim, der übrigens auch bekannt ist unter dem Namen Philipp Virus, auch Musikvideos macht, auch schon seit den 90ern. Und ich hatte das große Glück, dass ich jetzt für die letzten 5 meiner Musikvideos mit ihnen arbeiten durfte. Und ja, insofern, ich habe den Film schon gesehen. Und ja, So keep your eyes wide open und ja, viel Spaß beim Gucken und danke nochmal für die Einladung.
Dankeschön, Sophia. Und jetzt kommt die Rubrik der Deadline-Tipp des Monats.
Der Deadline-Tipp des Monats.
Hallo, mein Name ist Manuel Magno vom Filmkanal Filmfressen mit dem Podcast Cinephil. Außerdem bin ich Redakteur des Filmmagazins Deadline. Ich habe jetzt das Vergnügen, über einen ganz besonderen Film zu sprechen, der den meisten ZuschauerInnen allerdings nicht so viel Vergnügen bereiten dürfte, wie ich es habe, wenn ich über diesen Film spreche. Eine kurze Warnung deshalb vorweg. Der folgende Film ist ungeeignet für einen lockeren Filmabend und überhaupt fürs Nebenbeischauen, sondern eher geeignet für Mainstream-Hasser und Cinephile, die sich ihrer Position als Voyeur sehr bewusst sind und oder bewusst werden möchten. Es geht um den belgischen Film Ex-Drummer aus dem Jahre 2007. Regie und Drehbuch stammen von Quentin Mortier. Der Film basiert auf dem Buch des flämischen Autors Herman Brusselmans und galt jahrelang als unverfilmbar. Warum das so ist und warum Mortier einige Steine in den Weg gelegt bekommen hat und 8 Jahre insgesamt gebraucht hat von der Produktion des Drehbuchs bis eben zur Produktion des Films, das wird man meinem kleinen Vortrag dann entnehmen können. Vordergründig geht es in dem Film um eine Punkrock-Band, die aus 3 gescheiterten Existenzen mit Handicaps besteht. Die sind auf der Suche nach einem Schlagzeuger und werden bei dem Schriftsteller Dries fündig. Der ist ganz fasziniert und auch sehr neugierig, weil diese 3 sehr schräge Figuren sind. Zunächst mal besteht diese Band aus einem Sänger, der lispelt, einem Gitarristen mit steifem Arm und einem Bassisten, der taub ist. Dries hat jetzt kein offensichtliches Handicap, aber naja, es wird dann so zurechtgebogen, denn er kann nicht wirklich Schlagzeug spielen. Das könnte für eine Punkband hinderlich sein. Also ist er aufgenommen und die Band The Feminists ist geboren. Die Band hat sich dann zum Ziel gesetzt, bei einem Bandwettbewerb teilzunehmen und diesen auch zu gewinnen. So viel zur vordergründigen oder sogar vermeintlichen Handlung. Das sage ich deshalb, weil das eigentlich nicht im Vordergrund steht. Denn es beginnt ein verstörender Einblick hinter die Kulissen des für den Rest der Gesellschaft oftmals verborgenen, aber allzu wahren. Es gibt Filme, die gelten als Schlag in die Magengrube. Ex-Drummer zähle ich eher als Tritt in den Intimbereich, der diesen Schlag gekonnt und gewollt übertüncht. Denn die gezeigten Bilder sowie die Dialoge und die Musik, die hier einem um die Ohren pfeifen, die wird kaum einer so schnell vergessen können. Und das ist in dem Kontext meines Erachtens sehr positiv, denn Quentin Mortiers Regiedebüt geht unter die Haut und es bleibt auch erstmal da. Ex-Drummer ist damit quasi die cineastische Variante von Nachhaltigkeit auf eine zugegebenermaßen ziemlich obskure Art. Es ist kein Film über Punkrock, wie man das vermuten könnte, da es ja um eine Punkrock-Band in erster Linie geht. Der Film selbst ist Punkrock, eben weil er so rebellisch und wütend den Filmkonventionen den Mittelfinger zeigt und sie eben auch bespuckt. Denn das alles ist hier nicht wirklich einfach auszuhalten. Wir haben ganz obskure Charaktere, die sich eben in einer Gesellschaftsschicht bewegen, in die wir normalerweise nicht so den Einblick haben. Aber wir sind neugierig, wir wollen wissen, was da passiert, wir wollen hinter den Vorhang schauen. Es werden uns hier Einblicke gewährt, die wir so schnell nicht vergessen können, aber auch gar nicht wollen. Aber auch gleichzeitig entzückt das uns als Publikum. Die Figuren sind menschenverachtend, sie sind frauenfeindlich, schwulenfeindlich, gewaltbereit. Es gibt hier keinerlei moralische Instanz, die dem Tun hier irgendwelche Grenzen aufzeigt. Und das ist schon teilweise sehr schwer auszuhalten. Für Dries auch, aber er interessiert sich dafür. Er ist doch die einzige Verbindung, die wir noch haben zu unserer Welt. Und damit meine ich jetzt so den Mittelstand, der jetzt eben nicht so viel mit, was man landläufig als asozial bezeichnet, zu tun hat. Dieser Mittelstand, der eben nicht in diesen Stadtteilen verkehrt, aber unbedingt mal wissen möchte, wie sieht es denn da aus und was geht denn da vor sich? Das ist aus unserer Wertevorstellung überhaupt nicht schön, was wir da zu sehen bekommen und zu hören. Allerdings kitzelt uns das. Wir wollen das natürlich unbedingt wissen. Und somit entlarvt uns der Film X-Drummer als das, was wir sind, nämlich Voyeure. Wir nehmen eine Position ein, aus der wir schön beobachten können und im Idealfall berührt uns das sogar. Hier ist es so, dass wir eine Möglichkeit bekommen, die wir vielleicht wollen, aber dann sehr schnell feststellen, dass das vielleicht gar nicht so schön ist. Und dann macht Quentin Mortier etwas, das für viele noch unangenehmer ist. Er hält uns den Spiegel vor und zeigt uns, ja, ihr seid diejenigen, ihr wollt das ja sehen, ihr wollt euch daran aufgeilen. Und das ist etwas, was viele Zuschauer oder Zuschauerinnen eben nicht so gut abkönnen. Für Genre-Kinofans und cinephile Menschen ist das allerdings hier ein absolutes Paradies. Der Film geizt auch nicht mit Symbolik. Es ist so, dass Dries zum Beispiel in einer Wohnung wohnt, die sehr weit oben ist und Blick auf die Stadt gibt, während all das, was wir erleben mit der Band und eben mit diesen sehr abgefahrenen Figuren, unter anderem heißt da eine großer Schwanz und er zeigt uns auch, warum er großer Schwanz heißt. Er hat nämlich einen sehr großen Penis und seine Freundin dadurch eine sehr große Vagina. Und hier betritt der Film dann auch teilweise so den Bereich des Surrealen, indem er uns zeigt, wenn großer Schwanz darüber redet, dass er und Dries sich dann auch gleichzeitig filmisch, optisch in dieser Vagina befinden. Das ist natürlich verstörend, genau wie viele andere Sachen, dass das eine Bandmitglied zum Beispiel sehr scharf auf die Mutter des anderen ist und da auch gar keinen Hehl draus macht, diese auch sogar fast vergewaltigt. Das ist natürlich schwer mit Humor zu erklären, aber es gibt da einen sehr, sehr schwarzen, düsteren Humor drin, der allerdings nur oberflächlich ist. In erster Linie ist das einfach schwer zu verarbeiten, schwer anzusehen, aber wir kommen nicht davon los. Und da Dries sich über der Stadt befindet, nimmt er eine gottgleiche Position ein, wenn man das so interpretieren möchte, und steigt mit uns zusammen in diesen Sumpf ab, von dem wir auch den Blick kaum abwenden können, weil es eben so unglaublich ist, was dort passiert. All das macht diesen Film zusammen mit der Musik, die einfach passt, fantastisch, vor allem wenn man mal etwas sehen möchte, was man sonst so nicht zu Gesicht bekommt. Wenn wir beim Sänger zu Hause sind, bewegt dieser sich zum Beispiel an die Decke, was symbolisiert, dass er die Bodenhaftung komplett verloren hat und er versucht in einer Szene sogar dann wieder runterzukommen, schafft das aber nicht und das zeigt uns diese Hoffnungslosigkeit dieser Figuren und eben auch, dass sie kaum etwas tun können, um aus diesen Milieus wieder rauszukommen und dass sie gar nicht fähig dazu sind. Diese Reibung aus Milieuporno, sozialem Spiegel, der einem vorgehalten wird, und Surrealismus erzeugt euphorische Funken, die sich auf die ZuschauerInnen übertragen und deshalb ist dieser Film so nachhaltig wertvoll. Durch das Label Cinema Obscura ist X-Drummer jetzt auch auf Blu-ray in einem schicken Mediabook erhältlich. Dieses umfasst neben dem passenden Artwork auch Extras wie ein Making-of, es gibt Musikvideos, es gibt Kurzfilme des Regisseurs Quentin Mortier und ein Essay des Filmwissenschaftlers Professor Dr. Markus Stiegelegger. Mein Fazit ist, dass X-Drummer natürlich keine leichte Kost ist, aber ist trotzdem dringend zu empfehlen, vor allem für Fans des kontroversen Kinos und für ein Publikum, das sich nicht davor scheut, als Voyeur aus dem Elfenbeinturm entlarvt zu werden.
Bevor es aller Voraussicht nach in ein paar Monaten womöglich einen dritten Teil der großen Musikfilmrevue geben wird, kommt jetzt noch ein kleiner Tipp für Leute, die noch mehr im Thema versinken möchten. Der gute Christian, der auch in der ersten Musikfilm-Spezialfolge schon mein Gast war, hat nämlich eine total interessante Liste erstellt auf der Filmseite Letterboxd. Nachdem er nämlich extrem viele Interviews führen konnte mit ganz vielen verschiedenen Musikerinnen, hat er jede am Ende mal gefragt, was der liebste Musikfilm sei. Das hat er dort dokumentiert und aufgeschlüsselt und ihr findet diese Liste auf seinem Profil bei www.letterboxd.com/christian76. Also wie Letterboxd schreiben, nur mit einem D am Ende. Absolute Empfehlung, das ist wirklich, wirklich super interessant. Mir bleibt dann nur zu sagen, dass ich wirklich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich freue mich über euer Feedback. Ihr könnt mir bei @schauplatzpodcast bei Instagram schreiben. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann ist das Beste, was ihr tun könnt, dem Podcast folgen, abonnieren und bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeben. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Bei Sponsoring-Anfragen könnt ihr mich natürlich auch sehr gerne kontaktieren, damit ich irgendwann mal die Unkosten decken kann. Außerdem ganz wichtig, schickt mir gerne eure absurdesten Kinoerlebnisse. Die tollsten würde ich dann zusammenpacken zu einer neuen Folge Absurde Anekdoten. Ein riesengroßes Dankeschön fürs Zuhören und vor allem auch an meine fantastischen GästInnen. Standesgemäß endet die große Musikfilmrevue 2 mit einem kompletten Song von meinem Intro-Musiker, gemastert von Tom Hessler von der Band Fotos, die mit dem Album Auf zur Illumination das Beste des Jahres bis jetzt gemacht haben. Hier ist Love Waves mit Out the Pool.
Some sun with your toes in the sea. Your life seems like fun to me. I'm sweeping the streets, drinking beer, smoking weed. Somebody should look after me. Somebody should look after me.